Heute sprechen wir über David, einen einst unscheinbaren Studenten aus Ostfriesland, der irgendwann jede Grenze überschreitet und mehrmals sein Leben für das Versprechen auf schnelles Geld riskiert. Tatort diesmal, naja, Ostfriesland, Hamburg, Buxtehude, eigentlich irgendwie die ganze Welt. Was als Experiment für das schnelle Geld im Darknet begann, endet in einer Welt aus Millionengeschäften und Kryptowährungen, bewaffneten Überfällen und Entführungen, einer dramatischen Flucht aus einem Fenster in Hamburg und der Verstrickung in einen Mordfall. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und heute bei mir zu Gast ist Lasse Deppe aus der Chefredaktion der Nordwestzeitung. Moin Lasse, schön, dass du da bist.
Ja, moin Julian, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gern. Wir müssen gleich zu Beginn einmal die Karten offenlegen, denn wir beide kennen die Geschichte von David inzwischen sehr, sehr gut, denn wir haben sie zusammen recherchiert. Am Ende ist dabei der Podcast Der Schattendealer entstanden. In 6 Episoden erzählen wir dabei die ganze Geschichte mit allen Details von David, seinen Geschäften, sein Leben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die also schon mal in dem Feed Der Schattendealer hören. Wenn ihr hier diese Folge bei Tatort Nordwesten hört, am gleichen Tag der Erscheinung, also heute, findet ihr auch noch eine zweite Episode im Tatort Nordwesten-Feed, was die erste Folge vom Schattendealer ist. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören und in beiden Episoden findet ihr in den Shownotes dann den Link zu allen 6 Episoden. Lasse, damit kommen wir jetzt mal zu David. Vielleicht erstmal zum Anfang. Wer ist David und wie sind wir auf ihn gekommen?
David ist erstmal ein junger Mann aus Ostfriesland. Wir lassen so ein paar biografische Details weg, weil ich glaube, das muss man auch einmal vorweg sagen. Wir legen schon Wert darauf, dass David mit seiner gesamten Geschichte, die er uns ja auch erzählt hat, und man hört ihn ja auch im Schattendealer selbst sehr ausführlich reden, wir versuchen ihn aber anonym zu halten. Das war so ein bisschen eine Absprache, die wir getroffen haben, als er uns seine ganze Geschichte erzählt hat. Auf seine Geschichte aufmerksam geworden sind wir tatsächlich, weil sich ein anderer privater Kontakt sozusagen von David bei uns gemeldet hat und uns von dieser Geschichte erzählt hat. Der hatte vorher schon mit David gesprochen. Ich glaube, die hatten schon abgemacht, dass er uns hier mal Bescheid sagt, dass es eben da jemanden gibt, der was völlig Irres erlebt hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die Geschichte bei uns aufschlug, war die im Grunde schon fast komplett erzählt. Und ich habe die gelesen und gedacht, okay, das ist so irre, das kann natürlich so alles gar nicht stimmen. Da müssen wir erstmal hinterher, da muss viel Recherche rein. Was stimmt davon eigentlich? Was ist eigentlich völlig übertrieben? Und da werden wir gleich noch drauf kommen. Es war fast noch untertrieben.
Absolut. Ich war genau deiner Meinung. Ich dachte auch so, das kann eigentlich nicht stimmen. Was man auch dazu sagen muss, die Geschichte von David wurde bis jetzt, bis zu diesem Podcast halt noch nie öffentlich erzählt. Es war nicht bekannt, dass er eine solche Figur in diesem Darknet war. Wie waren denn dann die Anfänge von David? Wir haben schon einmal das Stichwort gehört, er hat dann im Darknet irgendwann Drogen verkauft, soweit kann man das ja schon mal erzählen. Wie ist er dazu gekommen?
Ja, so richtig viel über die Vergangenheit vor seiner, ich nenne es jetzt hier einfach mal Verbrecherkarriere, das kann man glaube ich so sagen, erzählen wir gar nicht, was wir wissen. Er ist eben ein junger Mann aus einem kleinen Ort in Ostfriesland, ist da, soweit wir das wissen, einigermaßen behütet und in Anführungsstrichen normal aufgewachsen. Ich glaube, es ist eine relativ typische ostfriesische Jugend gewesen, ist dann wie so viele, und da ist ja auch erstmal gar nichts bei, so ein bisschen dem Pokerspiel verfallen hier eher natürlich noch als Hobby und nicht als irgendwie professionelles Glücksspiel. So, wenn man seine Geschichte im Kontext sieht, ist das aber vielleicht so ein bisschen der erste Schritt in so ein Leben, das dem Risiko gewidmet ist. Und David hat einen Schulabschluss gemacht, ist dann irgendwann in sein Studium gegangen und während seines Studiums ist er dann nochmal auf eine andere Straße abgebogen.
So kann man es sagen. Und du hast das Wort Risiko schon gerade benannt. Ich finde auch, David ist einfach ein Mensch, der sehr bereit ist, Risiken einzugehen in seinem Leben. Das hat, glaube ich, mehrere Facetten. Aber trotzdem, vielleicht würdest du mir da auch zustimmen, ist David auf jeden Fall ein Mensch, der schon auch hochintelligent ist, so schätze ich ihn ein. Jemand, der sehr schnell auch komplexere Themen versteht und sehr schnell versteht auch, wie man aus Sachen eine Art Business machen kann, wie man Geschäftsmodelle erkennt.
Ja, absolut. Also vielleicht müssen wir einmal für die Hörer offenlegen. Also wir haben David innerhalb der Recherche mehrfach getroffen, haben ja auch für die Aufnahme lange mit ihm zusammengesessen, haben uns aber auch vorher intensiv in der Recherche schon mit ihm auseinandergesetzt. Und sehr schnell war mir total klar, David ist ein Mensch, der alles kalkuliert. So, der schätzt jede Situation erstmal für sich ein, bewertet die und sucht dann den idealen Weg. Und deswegen ist er, glaube ich, auch bei allem, was ihm dann so passiert ist, immer unglaublich ruhig geblieben. Ne? Also man hat ja nie das Gefühl gehabt, dass der an irgendeiner Stelle mal, weiß nicht, aus der Haut fährt, verzweifelt oder sowas, sondern der hatte sich immer alles sehr genau vorweg überlegt und das jetzt gar nicht vielleicht nur in seinem Dealer-Dasein, das er dann über einen langen Zeitraum geführt hat, sondern so nehme ich ihn auch wahr, wenn man sich mit ihm austauscht. Also es kommt meistens keine schnelle und spontane Antwort, sondern es wird überlegt, es wird dann gesprochen. Und ja, das ist jetzt nicht belegt, aber ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall jemand, den man sehr schnell anmerkt, dass da viel Intelligenz hintersteckt.
Vielleicht trete ich ihm hoffentlich damit nicht zu nahe. Ich würde sagen, er kommt auch so aus einer bisschen computernerdigen Ecke. Er ist auf jeden Fall jemand, der einen großen Wert auf sein Äußeres legt, gut trainiert, immer schick gekleidet, so habe ich ihn wahrgenommen. Eigentlich bei jedem unserer Treffen hat er immer darauf Wert gelegt. Und er möchte auf jeden Fall auch, glaube ich, jemand sein im Leben.
Er möchte jemand sein und er macht sich ganz offensichtlich sehr viele Gedanken auch dazu, wie er auf andere wirkt. Das ist auf jeden Fall so.
Genau, dann hast du angesprochen, er hat ein Studium begonnen, ein erstes hat er abgebrochen, irgendwann nochmal neu orientiert. Es war ein Business-Studium, kann man sagen. Und irgendwann hatte dann, wie so häufig in einem Studium üblich, auch ein Auslandssemester seinen Platz. Und das zog ihn dann nach Dublin. Was ist da passiert?
Genau, in Dublin ist auch erstmal etwas passiert, was wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich erstmal ist. Er ist während des Studiums in Dublin mit Drogen in Kontakt gekommen, hat da das erste Mal für sich und aber auch andere Drogen übers Internet oder Darknet schon bestellt. Das hat reibungslos geklappt aus seiner Sicht erstmal. Er hat dann auch selbst da Drogenerfahrungen gemacht. Das muss man vielleicht auch schon mal vorweg sagen. David ist selbst gar kein Konsument sonst gewesen, hat es da aber probiert. Und das hat ihn so ein bisschen angespitzt. Ne? Das hat einfach so gut funktioniert. Er hat festgestellt, es gibt da Leute, die ihm das abkaufen. Und ja, Business-Studium. Und da hat er auch gleich direkt so ein kleines Geschäftsmodell für sich entdeckt. Welche Ausmaße das dann annimmt, das konnte da niemand ahnen. Und ich glaube auch, dass das nicht direkt sein Plan war.
Nee, glaube ich auch nicht. Er war da ja quasi erstmal, wie du sagst, so der dann bei irgendeiner Party halt mal ein paar Tabletten oder was auch immer dann hervorgezogen hat. Aber irgendwann, als es dann ein, zweimal passiert ist, dieses Auslandsstudium, hat er auch sehr offen gesagt, da hat er es halt einfach krachen lassen. Das war für ihn eine besondere Zeit, viele Partys, die Nächte wurden lang. Und immer wieder haben ihn dann die Leute angesprochen, ey, hast du nicht was für wen auch immer? Und dann hat er sich ja so eine Art Campus-Dealer erstmal entwickelt. In diesen abgeschlossenen Raum, da in Dublin, für diese Zeit hat er dann ein paar Tabletten, Drogen beschafft und damit auch ein bisschen Geld gemacht.
Genau, das hat er uns ja auch erzählt. Ich weiß die Zahlen jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Aber ja,
ein paar tausend Euro hat er damit, glaube ich, gemacht.
Ja, genau. Er hat schnell entdeckt, das ist auch was, was man gewinnbringend weiterverkaufen kann. Und dann waren es eben am Anfang die allernächsten Freunde. Dann hat sich so ein bisschen rumgesprochen und dann war er der Ansprechpartner für solche Geschäfte.
Aber irgendwann, 6 Monate war das Auslandssemester, ging die Zeit in Dublin vorbei. Es ging für ihn zum nächsten Praktikum weiter, aber er war erstmal wieder in Deutschland. Dieser geballte Raum, wo er die ganzen Leute kannte, verstreute sich dann wieder nach Deutschland über die Ländergrenzen hinweg. Und jetzt dachte er sich ja, naja, ich habe ja irgendwie hier ein Business, was schon mal ansatzweise ja funktioniert hat. Das wollte er dann nicht aufgeben wieder.
Ja, ich glaube, es ist einfach was ganz Menschliches. Er hat da was entdeckt, womit man Geld verdienen kann, was aus seiner Sicht erstmal risikofrei und relativ einfach lief. Ausklammern muss man natürlich, dass er hier Straftaten begangen hat, das moralisch auch so einzustufen ist, dass, also muss nochmal, vielleicht biege ich nochmal ganz kurz anders ab. Also wir haben ja immer wieder auch mal nachgefragt oder gemerkt, machst du ja eigentlich auch Gedanken darüber, was das für die Konsumenten bedeutet, ne? Und welchen Schaden das anrichten kann. Und das hat er ja immer, für meinen Eindruck, sehr ausgeklammert.
Ja, auch sehr umschifft, so diese ganze Thematik, ne?
Genau, also das war, diese Verantwortung hat er dann dem Konsument komplett zugeschoben. Und das hat er so offenbar für sich von Anfang an total ausgeklammert und dann blieb so in seiner Welt ein bisschen der Straftatbestand. Und das war, da sind wir wieder da, so aus seiner Sicht ein kalkulierbares Risiko. Und ja, dann gab es da, glaube ich, für ihn einfach gar keinen Grund aufzuhören.
Für ihn war das eigentlich am Ende ein ganz normales Start-up in seinen Augen, nur halt eben mit Drogen statt mit meine T-Shirts oder sowas. Also für ihn hat er diese ganze Thematik, ich mache hier was Illegales, weitestgehend ausgeklammert. Für ihn ging es erstmal nur, oh, ich habe hier Geld und ich komme da relativ leicht ran. Er hat dann ja auch schnell, das hat er nun mal auch in seiner Studienzeit gelernt, irgendwelche Excel-Dateien, Excel-Tabellen gepflegt, hat da irgendwelche Kalkulationen vorgenommen. Das hat wohl alles soweit auch funktioniert. Und mit der Zeit ist es dann ja auch gewachsen und er hat wirklich sehr ordentlichen Umsatz gemacht.
Und mit steigendem Umsatz hat er sich immer weniger bremsen lassen, ja. Hat das dann ja, wenn man das in dem Bereich sagen kann, nahezu professionalisiert. Du hast gerade schon gesagt, ne, da kommt ihm sein Studium vielleicht sogar so ein bisschen zugute. Alles von Anfang an wirklich dokumentiert. Wir haben die Listen gesehen, die er tatsächlich auch heute noch hat, in der wirklich jede Bestellung, jeder Versand mit Adresse und Menge vermerkt ist. Und ja, aus seiner Sicht lief das dann, glaube ich. Und das hat dann ja auch sehr schnell dazu geführt, dass er seinen ersten Shop selbst online gestellt hat. Er hat uns ja auch so ein bisschen erklärt, wie das eigentlich abläuft und wie das funktioniert. Und siehe da, wenn man so die erste Hürde überwunden hat und erstmal ins Darknet gefunden hat, dann ist das auch kein wahnsinnig komplizierter Akt, sowas einzurichten. Ich weiß noch, ihr wirst dich erinnern, er hat das so ein bisschen wie so eine eBay-Plattform beschrieben.
Ja.
Und dann hat er sich einfach für das, was er vorher so ein bisschen nebenbei gemacht hat, sehr schnell einfach wirklich eine Infrastruktur geschaffen.
Mit den Monaten wächst extrem der Umsatz. Er wird am Ende seiner Zeit Millionen umgesetzt haben damit. Es kommen dann auch irgendwann neue Geschäftspartner dazu. Es wird dann immer größer. Doch, vielleicht können wir jetzt einmal schon mal ansprechen. Es gibt dann ja auch Zwischenfälle. Er riskiert mehrmals sein Leben. Er wird entführt. Auch das mehrmals. Er gerät in einen Mordfall, mit dem er eigentlich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht wirklich was zu tun hat. Es passiert sehr viel. Und das war auch, glaube ich, das Thema, wo du dann irgendwann sagtest am Anfang, es ist ja eigentlich fast untertrieben, was wir damals gehört haben. Weil das hatte ich auch so das Gefühl innerhalb der Recherche oder wo wir dann uns mit ihm auch das erste Mal getroffen haben, mit ihm ausgetauscht haben. Auf einmal kamen immer neue Details, wo wir dachten, Moment mal, was ist das denn jetzt hier für ein Puzzleteil?
Ja, genau. Also wir haben uns ja die ersten Male digital mit ihm getroffen, per Videocall zusammengeschaltet, weil wir, das ist so ein bisschen auch unsere journalistische Arbeit und Vorgehensweise, wir haben uns die Geschichte ja von ihm immer wieder erzählen lassen. Ne? Immer wieder nochmal nachgefragt, um einfach so ein bisschen zu checken, wie konsistent ist die eigentlich? Was passiert mit dieser Geschichte, wenn man mal nachfragt? Das sind ja fast Verhörmethoden, die man da auch anwenden kann. Und war relativ schnell klar, nee, das bleibt im Kern, ist das immer das Gleiche, was er sagt und auch wenn er es auf andere Art und Weise erzählt hat, die Details stimmten da, nur es kam irgendwie immer noch was dazu. Es bog immer noch mal wieder irgendwo ab und ich hatte schon immer im Kopf, okay, wenn wir da einen Podcast rausmachen wollen, eine Geschichte, wie oft sollen wir da eigentlich noch auf irgendwelche Nebenschauplätze gucken, die total erzählenswert und spannend sind, aber irgendwann einfach
den Rahmen sprengen, ne?
Ja. Genau. Und das war ja mitunter auch, weiß ich nicht, Details einmal aus dem Geschäft, das er da betrieben hat, aber auch, weiß ich, da kamen irgendwelche Beziehungen ins Spiel. Mhm. Und es wurde immer absurder und irrer. Und zum Beispiel die Geschichte mit dem Mordfall, die total wesentlich auch für die gesamte Geschichte ist und die wirklich so ein absurder Zufall war, wie er da reingeraten ist. Die kam, glaube ich, erst beim dritten Gespräch oder so.
Das weiß ich auch noch.
Und, ach, da fällt mir noch ein. Und okay.
Genau, ey, er hat das dann so beiläufig erwähnt. Da war ja noch diese Geschichte mit diesem Mordfall. Und ich weiß noch, wir gucken uns an so, hast du dich an irgendeine, also dieses Detail erinnert? Nee. Und dieser Mordfall, der ist wirklich extremst relevant für die ganze Geschichte. Und wie du sagst, die haben wir erst nach mehrmaligen Gesprächen mit ihm rausgefunden. Aber wir haben uns ja nicht nur auf seine Angaben verlassen. Kurze Werbung. Werbung Ende.
Nee, genau, das ist, wollte ich auch gerade sagen, ist ganz wichtig. Die Geschichte stützt sich nicht nur auf seine Erzählungen, sondern wir haben sehr intensiv in Ermittlungsakten geschaut. Wir haben uns mit Gerichtsunterlagen beschäftigt. Und man muss wirklich sagen, dieser Fall ist von A bis Z extrem gut dokumentiert, was daran liegt, dass David ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehr intensiv überwacht wurde von Ermittlern. Und man muss sich das mal so vorstellen, vielleicht kennt man das aus irgendwelchen Krimis, aber es ist wirklich beeindruckend, wie detailliert sowas dann auch dokumentiert wird. Also wirklich jedes Telefonat verschriftlicht, Fotos von Überwachungskameras. Und ich meine, wir sind in Deutschland, es gehört dazu, alles wird anschließend auf irgendein Papier gedruckt und abgeheftet.
Ein Hoch auf die Bürokratie an dieser Stelle.
Das führte dann dazu, dass wir wirklich etliche Ordner in der Hand hatten und die durchgekämmt haben. Und auch da, ich kann mich wirklich an keinen Punkt erinnern, wo diese Aktenlage von dem, was David uns selbst erzählt hat, abgewichen ist.
Ja, das muss man sagen,
Das war einfach dann irgendwann klar, dass er hat die Geschichte auch nie beschönigend erzählt. So aus seiner Sicht, ich habe das ja eben schon mal angedeutet, fehlt da so eine moralische Einordnung, ganz klar. Aber er hat jetzt nicht irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass er auch Punkte, die für ihn innerhalb der Geschichte jetzt nicht so gut wirken, irgendwie weggelassen hätte. Ja. Sondern war sehr sachlich. Ne? Und das passt ja auch so ein bisschen zu diesem Kalkulierten und Hochintelligenz. Und das war immer sehr, sehr sachlich alles. Ne? Ja. Immer ganz in der gleichen Tonlage erzählt. David kann unglaublich gut erzählen. Das wird man auch im Podcast hören. Und ja, das deckte sich alles eins zu eins mit der Aktenlage.
Und wir haben ja auch noch so mit Wegbegleitern gesprochen, haben natürlich auch solche Gespräche dann im Hintergrund nochmal geführt. Nicht alle wollten dann am Mikro sprechen, was natürlich dann auch in Ordnung war. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, weil ich weiß, da hast du den Weg immer wieder versucht zu gehen. Wir haben natürlich auch versucht, mit den ermittelnden Polizeibehörden dann nochmal zu sprechen. Das gestaltet sich ja durchaus schwierig.
Ja, genau. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil bei der ersten Anfrage damals bei der ermittelnden Polizeiinspektion, wie man das so macht, erstmal der ganz normale Weg, Anruf in der Pressestelle, guten Tag, Lasse Deppe, Nordwestzeitung, wir haben da eine Geschichte und ich habe da ein paar Fragen zu und ich würde erstmal ganz gerne wissen, ich habe hier ein paar Namen aus den Unterlagen. Arbeiten diese Menschen eigentlich noch bei Ihnen und wären die bereit, mit mir mal darüber zu sprechen? Vielleicht auch gerne erstmal ein Hintergrundgespräch, also dass wir gar nicht sofort aus dem, was da besprochen wird, zitieren oder das gar aufnehmen, sondern erstmal kurz abchecken. Wie erinnerst du dich eigentlich noch? Was weißt du? Lohnt das für uns überhaupt? Macht das die Geschichte irgendwie besser? Bringt uns das voran? Und dann sind wir auch sehr schnell quasi auf eine Ermittlerin gestoßen, die damals beteiligt war. Ich sag's vorweg, ich habe am Ende gar nicht selbst mit ihr gesprochen, sondern das lief dann eben immer über Pressesprecher. Und das war so im Erstkontakt auch dann sehr offen. Da habe ich die Rückmeldung bekommen, ja, die gibt es noch und ja, die erinnert sich da auch gut dran und kennt den Fall. Und wir kommen da irgendwie in Kontakt und ein bisschen unvermittelt, ein paar Tage später kam dann schriftlich und auch sehr knapp eine Absage, dass man über diesen Fall nicht reden möchte. Ich habe dann nochmal nachgehakt, warum das so ist. Das, Klammer auf, habe ich keine Antwort drauf bekommen.
Ja, das ist so.
Aber zumindest nochmal auch so eine Einordnung, ob das in seinen Ausmaßen eigentlich so ein besonderer Fall damals war oder ob das eher so Alltag ist. Und da ist dann schon sehr deutlich geworden, nee, das war schon ein Fall, der eher eine Ausnahme darstellt. Das war für die Ermittler auch alles so kein Alltag.
Ja, trotzdem, wie gesagt, auch, wir haben dann ja, oder du hast schriftlich Fragen gestellt, auch die, hatte ich so das Gefühl, wurden sehr schmallippig beantwortet. Also,
ja, so da strahlte eigentlich aus jeder Antwort heraus, wir wollen ihn nicht antworten.
Ja, wir wollen eigentlich nichts damit zu tun haben. Genau.
Und das war dann tatsächlich alles sehr knapp. Ja. Genauso wie wir auch versucht haben, mit Davids Anwalt zu sprechen, der auch eine durchaus gewichtige Rolle in der ganzen Geschichte spielt. Und auch der hat sehr, sehr knapp abgelehnt. In dem Fall muss ich sagen, aus seiner Sicht kann ich es ein bisschen verstehen, weil der sich, soweit ich das einschätzen kann, da nicht sonderlich glücklich verhalten hat und vielleicht auch die eine oder andere Grenze überschritten hat und dass der das vielleicht nicht nochmal öffentlich aufrollen wollte.
Ja, kann man dann verstehen. Auch dazu ein paar Sachen deuten wir in dem Podcast der Schattendealer an. Es ist wirklich ein unglaublich komplexer Fall, deswegen sind es am Ende auch sechs Episoden geworden, weil immer wieder unglaubliche Wendungen passiert sind. Wie gesagt, die Entführung, ein Hinweis nur, er wurde dann beispielsweise in Hamburg in einen Hinterhalt gelockt, in eine Wohnung festgehalten, zweiter Stock war es, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo er sich dann nach Stunden des Kidnappings mit einem Sprung oder mit einem Sturz aus dem Fenster, er wollte rausklettern, ist dann abgestürzt, bricht sich dabei beide Beine und so rettet er sich aus dieser Situation, weil er nicht nur Todesangst hat, sondern auch Angst um geliebte Menschen aus seinem Umfeld. All das erzählen wir hier.
einer für mich der wirklich zentralen Moment in dieser Recherche, als wir in den Akten auf ein Foto gestoßen sind,
das
es tatsächlich gibt, wo David nach diesem Fenstersturz sich in eine naheliegende Bar geschleppt hat. Man muss das wirklich nochmal betonen, zwei gebrochene Füße waren es, glaube ich.
Ja. Füße, genau, nicht Beine, ja.
Und er war einfach auf der Flucht, natürlich voll Adrenalin. Das war wirklich eine Situation, wo es für ihn, glaube ich, um alles ging. Details dann im Podcast. Aber er musste da raus, wenn er sich irgendwie retten wollte, aus dem Fenster geklettert, abgestürzt, Füße gebrochen, in eine Bar geschleppt und hat dann von da aus die Polizei rufen lassen. Ich glaube, das ging auch an dem Punkt gar nicht mehr anders, weil, muss ich das vorstellen, da kommt jemand in eine Bar gestolpert, der zwei gebrochene Füße hat. Aber nicht nur das, sondern auch noch weitestgehend gefesselt ist. Man sieht auf dem Foto David auf einem Barhocker in dieser Kneipe sitzen. Das Foto hat die Polizei gemacht, als sie dann vor Ort war. Man sieht ihn leidend, finde ich.
Ja, immer noch Blut im Gesicht.
Es klebt Blut an ihm. Seine Hände sind noch gefesselt. Ich glaube, mit einer dünnen Kette. Mhm. Er hat noch eine Tüte ist es, glaube ich, um den Hals hängen, die ihm vorher übergestülpt worden war.
Ja. Und die Beine und Hände waren auch noch irgendwie verbunden über die Kette.
Genau, Klebeband noch irgendwie, ich weiß nicht, ob er damit an den Stuhl gefesselt war vorher. Also es ist ein wirklich, wirklich komplett irres Foto, dokumentiert aber auch wieder diese Geschichte. Und ist auch steht für mich so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Geschichte, weil auch da in einem Moment, in dem es, muss ich wirklich sagen, um Leben und Tod ging für ihn, oder zumindest musste er das annehmen, dass das so ist, hat er sich unglaublich kalt und sachlich verhalten. Also auch wie er dann am Ende da rausgekommen ist und wie er das erzählt, sehr kalkuliert. Aber dann sitzt du nachts um 3, war es glaube ich irgendwie in St. Georg in Hamburg in der Kneipe, gefesselt, Füße gebrochen, die Polizei kommt. Und du bist eigentlich parallel Betreiber eines riesigen Drogen-Darknet-Shops. Mhm. Und mein Gefühl, das bringt ihn nicht wahnsinnig aus der Ruhe, in der Situation dann mit der Polizei zu reden, sondern er hatte schon einen Plan und eine Idee und eine Geschichte, wie er da irgendwie rauskommt.
Das finde ich.
Man muss ja auch sagen, irgendwie so direkt dadurch, also irgendwie sei er auch rausgekommen.
Das muss man auch sagen, das ist auch etwas, was er kann, sich sehr schnell auf vielleicht auch überraschende Gespräche oder auch vielleicht wenn er in die Ecke gedrängt wird, hat er ein ziemliches Talent dafür, irgendwelche sich Geschichten auszudenken oder zumindest plausibel für die ermittelnden Behörden dann zum Beispiel zu erzählen. Das hat er auch immer wieder bestätigt. Und wir waren ja auch mit ihm, du erinnerst dich bestimmt, in Hamburg haben wir uns mehr mit ihm getroffen, genau an diesem Ort, wo er da aus dem Fenster gestürzt ist, und wir haben auch diese Bar besucht.
Was ich da super fand, war, und das unterstreicht auch so ein bisschen, wie er sich selbst sieht und das, was er gemacht hat. Ich weiß noch, wir kamen da an, waren, glaube ich, noch so eine Straße vorher irgendwie um die Ecke, und da sagte irgendwie so, ja, hier läuft auch echt zwielichtiges Volk rum oder sowas. Ja. Ich weiß, dass ich ihm gesagt habe, ja, aber du halt auch.
Ja, du warst auch Teil dieser Welt.
Teil davon. Ja. Und das sieht er, glaube ich, einfach null. Nee. Also ne, er sieht sich einfach eher als Geschäftsmann. Er weiß, dass er strafrechtlich Grenzen überschritten hat, aber er betont ja auch immer wieder, er hat niemals jemanden über den Tisch gezogen oder also deswegen fürchtet er auch heute irgendwie keine Kontakte zur Unterwelt oder sowas, weil er ist ja aus seiner Sicht immer total fair mit allen umgegangen und deswegen könnte ihm da eigentlich keiner irgendwie was Böses wollen. Kann ich nicht einschätzen, aber
ich hatte
schon ein bisschen sein Selbstbild.
Ich hatte aber schon das Gefühl, als wir dann mit ihm an diesen Ort gefahren sind, er sagte ja auch, oh, das bin das erste Mal jetzt wieder hier, seitdem das passiert ist, das hat ihn dann schon auch, finde ich, irgendwie berührt. Man hat schon gemerkt, du sagst es ja auch, fand ich auch das Gefühl, er war ja immer sehr kalkuliert, sehr nüchtern, aber da hat man schon gemerkt, dass es ihn irgendwie beklemmt. Dann auch nochmal diese Bar, ach ja, hier saß ich und ja, auch nicht jetzt nicht der schönste Ort und können auch gerne wieder gehen, so.
Ja, das stimmt. Ja, also gerade in der Bar, da hatte ich auch das Gefühl, das berührt ihn irgendwie. Ne? Da kamen irgendwie so Erinnerungen hoch, da hat er auch genau geguckt, wo saß ich hier nochmal, hier kam ich runter und das hat er da so ein bisschen nachgefühlt. Und ja, wenn man irgendwo mal so ein Unwohlsein bei ihm gespürt hat, dann da.
Vielleicht jetzt auch am Ende, wir haben ja den Podcast dann fertig gemacht. Es ist ja auch nun mal, da haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht, am Ende ja eine Geschichte über einen Kriminellen. Machen wir uns nichts vor. Wir erzählen das Wirken und das Leben eines Kriminellen, aber wir wollen ihn ja auch nun mal nicht dabei glorifizieren. Schau mal, was er für ein cooler Typ ist.
Ich glaube, das ist dann eine der Kernaufgaben für uns als Journalisten, so eine Geschichte zu erzählen, aber eben auch einzuordnen. Ne? Und das haben wir ja im Podcast auch entsprechend gemacht. Und das ist total wichtig, eben weil David seine Geschichte so sachlich erzählt. Mein Eindruck ist, und wir spoilern ja jetzt hier nicht, wie es ausgegangen ist, mein Eindruck nach den ganzen Gesprächen und auch nach der Podcast-Aufnahme, wenn wir hier fast 2 Tage hier im Studio aufgenommen war, der findet seine Geschichte eigentlich immer noch ziemlich cool.
Ja, hatte ich auch das Gefühl, auf jeden Fall. Der hat zwar auch dann mal gesagt so, ja, wir haben ihm auch die Frage ganz offen gestellt, warum erzählst du deine Geschichte eigentlich? Und ich muss sagen, in dem Fall habe ich ihm die Antworten nicht so ganz abgekauft, weil er gesagt hat, er möchte so an andere irgendwie warnen, so sinngemäß war das von wegen, damit andere nicht diese Erfahrung machen müssen. Ich glaube, da spielt schon viel mit rein. Eigentlich ist das schon eine erzählenswerte Geschichte.
Ja, er hat ja auch auf die Frage, ob er das eigentlich bereut, was er getan hat, relativ deutlich gesagt, nein, Reue wäre nicht, wäre kein Wort, mit dem er gerne umgeht oder irgendwie so in die Richtung. Das ist im Podcast auch drin als Zitat. Ja, also ich finde ihn unglaublich schwer zu greifen. Man kann nicht richtig tief in ihn eintauchen. Man lernt auch, wenn man ein bisschen Zeit mit ihm verbringt, wobei das klingt jetzt so, als hätten wir uns irgendwie zum Kickern oder sowas getroffen.
Nee, das kann man nicht so sagen. Ja.
Aber trotzdem haben wir natürlich etliche Gespräche mit ihm geführt und man taucht nicht tiefer in ihn ein. Das weiß er absolut zu verhindern.
Ob er am Ende mit seinem Darknet-Shop, den er wirklich über Jahre betrieben hat, durchkommt, was es noch für Hindernisse gab, wie er sich aus einzelnen Situationen rettet, das alles hört ihr im Podcast Der Schattendealer. Die erste Folge könnt ihr ab heute hier im Feed bei Tatort Nordwesten hören. Alle anderen jetzt einfach rübergehen zu Der Schattendealer und dort alle 6 Episoden jetzt gerne schon hören. Lasse, es war ein sehr interessantes Podcast-Projekt, was wir da gehabt haben. Ich glaube, eine Geschichte, die wirklich nicht alltäglich ist, die außergewöhnlich ist. Ich hoffe, das konnten wir hier so ein bisschen rüberbringen. Und ja, vielen Dank, dass du uns heute darüber informiert hast. Danke dir.
Ja, sehr gern. Viel Spaß beim Hören.
Genau, viel Spaß beim Hören. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.